Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Mit komplett schwarzen Gemälden hat Frank Stella einst die Kunstwelt geschockt. Ende der 50er Jahre, da war er noch nicht einmal 25 und seine Serie von minimalistischen Black Paintings wurde in New York ausgestellt und weltweit wild diskutiert.
Es ist sehr schwierig, in diese Bilder eine Bedeutung zu legen. Man muss sie einfach sehen. Es ist der visuelle Eindruck, der zählt. In dem visuellen Erlebnis der Bilder liegt zugleich ihre Bedeutung.
Sie sehen, was Sie sehen. Dieses Motto des Künstlers wurde fortan immer wieder zitiert. 1970 war er der jüngste Künstler, dem jemals eine Einzelausstellung im Museum of Modern Art gewährt wurde. Und im Laufe seines Lebens wurde er dann zu einer Ikone der goldenen Ära der amerikanischen Kunst stilisiert. Im Alter von 87 Jahren ist Frank Stella jetzt gestorben. Geboren in einem Vorort von Boston, kam er nach dem Geschichtsstudium nach New York, weil er sich von der dortigen Kunstszene um Jasper Jones und Jackson Pollock angezogen fühlte. Seine ursprüngliche Idee war es, die Malerei in den Raum zu verlagern, sie zu einer dynamischen Form werden zu lassen, was Stella einmal folgendermaßen erklärte.
The pieces that I make are
Meine Arbeiten sind natürlich bewegungslos in dem Sinn, dass sie statisch sind. Stellen Sie sich diese Arbeiten aus der Sicht eines Insekts vor. Sie bewegen sich über diese ganzen verschlungenen Oberflächen, dann wären sie ziemlich schnell verwirrt über all die Möglichkeiten, in welche Richtung es gehen kann. Meine Arbeiten haben diese architektonische Dimension der vielen Möglichkeiten, wenn auch zugegebenermaßen eher für Insekten als für Menschen. Für die sind sie etwas zu klein.
Insects at least, if not for people, because they're too small.
Das Spätwerk von Frank Stella ist jetzt weniger für Insekten, Carsten Probst. Da ist er nämlich übergegangen zu riesigen, abstrakten Raumskulpturen. Vom Minimalismus zum Maximalismus wurde oft gesagt. Stimmen denn diese Schlagworte?
Ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu Frank Stellas Streben, die Malerei immer mehr entgrenzen zu wollen. Also rein optisch passt es natürlich für viele überhaupt nicht zusammen. Dieses scheinbar sehr strenge Frühwerk, das im Wesentlichen an der Wand hing und die sehr raumgreifenden skulpturalen Arbeiten später. Da scheiden sich auch regelmäßig die Geschmäcker, muss ich sagen, was man nun für den wichtigeren Teil in seinem Werk hält. Aber trotzdem gibt es ja eine klare Konstante. Es gibt eben in diesen Fachkreisen zum Beispiel diese berühmte Vorlesung vom Pratt-Institut, die Stella in New York, ich glaube, mit 24 Jahren gehalten hat, wo er sehr selbstbewusst die zwei Probleme der Malerei benennt und Zitat, erstens herauszufinden, was Malerei überhaupt ist und zweitens herauszufinden, wie Malerei gemacht wird. Damit ist sozusagen jede Überlieferung, jede Regel erstmal vom Tisch. Malerei zeigt auch nicht mehr dies und das. Sie realisiert sich im Malen, in der Handlung, in der Wahrnehmung und diese Auffassung, Frau Schäfer-Noske, zieht sich durch alle Phasen seines Werkes.
Sie sehen, was Sie sehen. Das berühmte Zitat von Frank Stella habe ich schon genannt. Heißt das denn, dass er sich gegen jede Interpretation seiner Arbeiten gewehrt hat?
Ja, ich persönlich würde eigentlich sagen, er wehrte sich nicht gegen Interpretation, sondern genau im Gegenteil meinte er, dass es beliebig viele individuelle Interpretationen geben kann. Was Stella mit diesem viel zitierten Zitat eben meint, glaube ich, bedeutet nur, das Bild bildet eben nicht irgendeine Realität ab, sondern es ist die Realität. Alles, was wir sehen und wahrnehmen, ist sozusagen immer schon Malerei. Das sieht man an diesen erwähnten Black Paintings, glaube ich, sehr gut, wo sich auf monochrom schwarzen Bildoberflächen so feine weiße Linien abzeichnen, die rechteckige Formen bilden. Und schaut man eben länger drauf, entstehen immer neue Kombinationen und Konstellationen, kann man sagen, während die Bilder eigentlich nur aus schwarzen Streifen auf weißem Grund bestehen. Und dann fügt er diesen Malereien immer auch noch so assoziative Titel hinzu. Ich nenne jetzt mal den ärgsten. Zum Beispiel hat er bei einer Lithografie einmal das Zitat vom Tor von Auschwitz-Birkenau, Arbeit macht frei, dazu geschrieben als Titel. Aber auf dem Bild ist natürlich nichts von Auschwitz zu sehen, sondern eben dieselben schwarzen Streifen auf weißem Grund. Damit macht Stella eigentlich sehr viel früher und in meinen Augen radikaler als zum Beispiel Gerhard Richter darauf aufmerksam, dass Bilder nicht die Realität zeigen können. Gerhard Richter eben in seinem Birkenau-Zyklus, der ja Fotografien als Vorlage bis zur Unkenntlichkeit verwischt hat.
Oft wird er ja in einem Atemzug mit den Großen des abstrakten Expressionismus in den USA genannt, also mit Jackson Pollock, mit Mark Rothko. Waren das denn seine bleibenden Einflüsse? Also war er eigentlich immer ein abstrakt expressiver Maler?
Also die New York School war damals in den USA für alle jungen Künstlerinnen und Künstler die große Attraktion. Aber ich glaube, Stella wollte, glaube ich, nie so recht dazu gezählt werden. Beeinflusst hat ihn sicherlich Mark Rothko, auch Barnett Newman scheint ihm wichtig gewesen zu sein. Aber dass er seine Malerei jetzt in den 1980er Jahren so stark ausgedehnt hat auf große Wandmalereien, dann auf teils großformatige skulpturale Formen, die er dann auch zunehmend am Computer entworfen hat, das zeigt eigentlich, dass er sich freimachen wollte von so einer bestimmten Deutung seines Werkes. Im abstrakten Expressionismus, das muss man dazu sehen, geht es ja auch immer um eine gewisse Reinheit des subjektiven Ausdrucks. Und ich glaube, sowas hätte Stella nie unterschrieben.
Bescheiden und ehrgeizig soll Frank Stella gewesen sein, ein Liebhaber von Kleist und von Rennwagen. Zugleich einer, der ja so jung so berühmt wurde. Was wird denn von ihm bleiben, Herr Probst?
Also in Deutschland wird man sein Werk sicherlich pflegen, nicht nur wegen seiner Beziehung zu Rennwagen, sondern er wurde hier auch sehr früh gesammelt und ausgestellt, zum Beispiel zweimal auch auf der Documenta. Also für mich persönlich hat vor allem Frank Stellas Frühwerk ein historisches Momentum. Er greift nach dem Weltkrieg die Kernfragen der europäischen Moderne auf, die Fragen nach der Entgrenzung des Bildes in den Raum, und er gibt ihnen eine, man muss fast sagen, unbeschwerte, spielerische, manchmal geradezu witzig ironische Wendung. Ein solches Werk, das so durchdrungen ist vom Erbe der europäischen modernen Einflüsse, hätte in Europa überhaupt nie entstehen können. Und das hat er dann mächtig zurückwirken lassen. Denken Sie an die Malerin Sarah Morris, denken Sie vielleicht auch an Franz Erhard Walter oder die Passstücke von Erwin Wurm. Also über Jahrzehnte hat sein Werk immer enorme Wirkung entfaltet.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über den amerikanischen Künstler Frank Stella, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Krieg und Migration, die Klimakrise, Gendergerechtigkeit, aber auch ganz private Tragödien wie der Tod eines Neugeborenen waren diesmal Themen beim 21. Filmfestival Crossing Europe im österreichischen Linz. Es ist neben Sevilla und Cottbus eines der Festivals, die sich ganz dem europäischen Autorenkino widmen. Mehr als 140 Spiel- und Kurzfilme und auch Dokumentationen standen diesmal auf dem Programm, darunter 14 Weltpremieren. Heute geht das Festival zu Ende und unser Filmkritiker Wolfgang Martin Harmdorf war für uns dort.
Das Ende des Winters ist da. Schlaftrunken kriechen die Menschen aus der Erde heraus, alle in Einheitsblau gekleidet. Der spanische Film The Human Hibernation, der menschliche Winterschlaf, liefert Bilder einer nicht allzu fernen Zukunft. Eine Vision, die an archaische Vergangenheit erinnert. Dass der Mensch sich im Winter von der Welt zurückzieht und nur noch in den übrigen Monaten die Erde bewirtschaftet, dass seine Herrschaft über die Natur beendet und das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, aber auch, dass seine Verwundbarkeit durch Hunger, Durst und Kälte größer geworden ist. Erzählt wird in langen, fast meditativen Einstellungen von der Suche einer jungen Frau nach ihrem kleinen Bruder, der den Winterschlaf zu früh verließ und im Wald erfroren ist. Für die Regisseurin Anna Cornudella Castro war die Klimakrise der Auslöser für ihren Film.
Ich zeige eine andere mögliche Lebensform, aber das ist keine heile Welt, keine Utopie, in der alle glücklich leben. Es ist eine Welt, in der der Tod das Leben bestimmt. Tod und Trauer sind ganz universell. Trauer ist ein Gefühl, das selbst die Tiere erleben.
Anna Cornudella Castro erhielt für ihre poetisch-experimentelle Vision vom Ende des Anthropozäns eine besondere Erwähnung der Jury. Um Tod und Trauer ging es auch in dem niederländischen Film Melk, Milch, der in Linz den Preis für den besten Spielfilm erhielt. Stephanie Kolk erzählt von einer jungen Frau, die versucht, den Schmerz über ihr totgeborenes Baby zu verarbeiten, indem sie ihre Muttermilch spenden will. Aber das ist nicht so einfach, wie sie dachte, und so wird der Verbleib der Dutzend kleinen Fläschchen voller Milch zur Metapher für die Schwierigkeiten im durchorganisierten Westeuropa, die Welt zu verbessern. Schnappschüsse eines Kontinents war das Motto des Festivals, und die Bandbreite reichte von der bitteren Satire über das Sponsoring nachhaltiger Start-up-Projekte aus Schweden, über einen ausgebrochenen Tiger, der sich am Pool einer Villa rumänischer Neureicher sonnt, bis zur Kinderarmut im sommerlichen Belgien. Filme, die über sehr persönliche Zugänge die brennenden Fragen der Zeit berühren. Migration, Krieg, Ökologie, Gendergerechtigkeit oder die Schatten der Vergangenheit. So führt im ukrainischen Spielfilmdebüt Stepne die private Trauer zum Streit über die kollektive traumatische Vergangenheit. Die ukrainische Regisseurin Marina Vroda hat diese Auseinandersetzung über die vergangene Sowjetzeit, über russische und ukrainische Identität virtuos mit professionellen Schauspielern und Laien aus ihrem Heimatdorf inszeniert, kurz vor dem russischen Überfall im Februar 2022. Jetzt im Krieg sei es besonders wichtig, sich der Vergangenheit zu stellen.
It wasn't done. Generation of our parents and grandparents who was just silent.
Das ist nie gemacht worden. Die Generation unserer Väter und Großväter hat geschwiegen. Es waren gebrochene und passive Menschen. Wir müssen das jetzt machen, weil sie das nicht gemacht haben. In Stepne kann ich keine Antwort geben, aber ich versuche, einen Raum zu öffnen für den Dialog.
Auch die Dokumentarfilmerin Aljona van der Horst, sie erhielt dieses Jahr in Linz den Tribute für ihr Lebenswerk, nähert sich über autobiografisches grundlegenden gesellschaftlichen Fragen. 1970 in Moskau geboren und in den Niederlanden aufgewachsen, verbindet sie private Familiengeschichten mit den gesellschaftlichen Transformationen und der unbewältigten Vergangenheit in Russland. Ihr neuester Film Herlach porträtiert den letzten Ackerbauer im Amsterdamer Stadtgebiet, einen alten Freund der Familie. Es geht um das Altern, das Verschwinden der Landwirtschaft und brutale Veränderungen der Stadtlandschaft.
Der Film über Gerlach und seine Landwirtschaft ist wie ein Wassertropfen, in dem sich die ganze Welt, in der wir leben, widerspiegelt. Und über diese sehr persönliche Geschichte stelle ich dann weitergehende Fragen wie: Ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen?
Die Bagger schaffen Fakten. Man sieht Baustellen, Neubauten von Lagerhallen und Paketverteilungszentren, ein subtiles Sinnbild unseres entfesselten Spätkapitalismus.
Unser Filmkritiker Wolfgang Martin Harmdorf berichtete aus Linz vom diesjährigen Filmfestival Crossing Europe. Europa durchqueren und dabei Grenzen überqueren, das können wir in der EU relativ ungehindert. Anders sieht das für Menschen aus, die reinkommen wollen nach Europa, Stichwort Migration. Ein Thema, das jetzt in einer Ausstellung in Köln im Rahmen des Sommerblutfestivals thematisiert wird. Unter dem Motto Eat the Borders, also esst die Grenzen auf, ist dieses Festival gestern eröffnet worden. Dabei stand eine quasi grenzüberschreitende Arbeit am Anfang, nämlich ein Stück einer deutschen und einer senegalesischen Choreografin zum Thema Grenzen der Gastfreundschaft, also Willkommenskultur und wie sie kippen kann. Titel Until the Beginnings, eine Co-Produktion mit dem Tanzhaus NRW. Dorothea Markus mit Eindrücken von der Festivaleröffnung.
Ein bunter senegalesischer Plastikteppich bedeckt die Bühne. Hinten an der Wand ist er hochgezogen, wie ein riesiger Grenzzaun. Da ist die Ambivalenz zwischen Gastfreundschaft und Abgrenzung schon angedeutet. Doch erstmal fordert die Rapperin Shelly Quest dazu auf, auf der Welt Liebe zu verbreiten. Lässig schreitet sie vorbei, ihr Abendkleid ist aus Resten von Daunenjacken geschneidert. Dann stürmen 8 Tänzerinnen und Tänzer aus Afrika und Europa heran, begrüßen Zuschauer persönlich, schenken Blumen. Schön ist die Party, betörende Klänge spielt der Musiker Tarang Chisoko auf der Chora dazu. Was geschieht mit Gastfreundschaft, wenn jemand ernsthaft Hilfe braucht, über das Meer kommt, länger bleibt als gedacht? Starr stehen die Tänzer erst da, rackern sich rudernd ab auf unsichtbaren Booten oder Ausgebeutete, die an unsichtbaren Fließbändern schuften, heftig atmen, erschöpft zu Boden fallen. Manchmal wird auf dem Teppich ein Tee ausgeschenkt, sich solidarisch umarmt, ans Herz gegriffen. Distanz und Nähe, Freundschaft und Fremdheit. Um diese Pole kreist der Abend. Hip-Hop und Artistik trifft auf den afrikanischen Streetdance Crump. Nicht zuletzt ist der Abend auch ein grandioses Konzert und poetische Spoken-Word-Performance, ein Klagegedicht über Flucht und Vertreibung. Welche Rechte hat man als Gast und wie hört man auf, Gast zu sein? Die private Frage ist politisch gemeint, auf Grenzen von Migration und Willkommenskultur bezogen. Am Ende öffnet sich eine Tür im Grenzzaunteppich, verbinden sich die zusammengenähten Kleider der Tänzer zu einem Mantel, Symbol des Schutzes. Das Ensemble wird zum einzigen pulsierenden Körper und feiert eine ferne Weltutopie, in der doch alle nur vergängliche Staubkörner einer einzigen Wüste sind. Until the Beginnings ist ein wildes Mashup aus Assoziationen und Stilen, ein energetisches Plädoyer für mehr Vielfalt in Gemeinschaft. Naiv und mitreißend, trotz allgegenwärtig erscheinenden Abgrenzungsnarrativen.
Hallo. Ich bin Ahmed aus dem Jemen. Ich möchte, dass meine Stimme euch erreicht und ihr das Ausmaß des Leids versteht, in dem wir leben. Am Ende sind wir Menschen und wir müssen menschlich sein.
Denen trotzt auch die Festivalausstellung On the Move in einem leerstehenden Autohaus. In einem Raum kann man Sprachnachrichten hören von jungen Migranten, die auf der Balkanroute gestrandet sind, gesammelt von der NGO Balkanbrücke. Es sind Rufe nach Würde und Menschlichkeit, Stimmen, die kaum noch gehört werden. Die Ausstellung will das ändern, zeigt etwa großformatige, beeindruckende Einblicke in wilde Squats, vermüllte Abrisshallen, in denen Reste von Solidarität gelebt werden, Brot gebacken, auf Pappteppichen gebetet wird. Fotografiert wurde ein Teil von Abdul Sabor, 2017 selbst auf der Balkanroute geflüchtet, heute als Fotograf für Reuters tätig. Heute sieht es auf der Balkanroute anders aus. Die Migranten sind in feste Lager interniert, noch unsichtbarer gemacht. Auf den Bildern sieht man deren kalte Außenfassaden weit weg von Stadtzentren und davor lauernde Taxis. Denn Flüchtlinge sind immer auch Einnahmequellen. Und man sieht Bilder der Zerstörung. Projektleiter Janosch Buck.
Das ist das informelle Camp Horgosch Farm in Nordserbien. Was wir jetzt erblickt haben, war ein leergefegtes Camp. Und es ist nicht nur zerstört, sondern es ist ein Bild der Gewalt. Es ist so hinterlassen worden, als in meinen Augen ein Mahnmal, unbewohnbar gemacht worden. Und es zeichnet sich darin einfach die Gewalt und auch der Hass.
Für die Dauer des Festivals will die Ausstellung On the Move so anonymisierten und kriminalisierten Migranten wieder selbst eine Stimme geben und will Diskursgrenzen erweitern, die in Deutschland zurzeit festgefahren und verengt erscheinen.
Dorothea Markus war das von der Eröffnung des Sommerblut-Kulturfestivals in Köln. Künstlerkollektive sind eigentlich keine neue Idee. Schon die Werkstätten der Renaissance waren im Prinzip solche Kollektive. Und im 19. und 20. Jahrhundert wurden Künstlergemeinschaften wie der Blaue Reiter oder die Brücke bekannt. Gerade haben Kollektive wieder an Bedeutung gewonnen, wenn man zum Beispiel mal an die letzte Documenta denkt, die von der indonesischen Künstlergruppe Roan Rupa kuratiert worden ist. Auch das Duo Muntean Rosenblum tritt als Kollektiv auf, also als Gruppe, hinter der die beiden Einzelpersonen zurücktreten, der Österreicher Markus Muntean und die israelisch-österreichische Künstlerin Adi Rosenblum. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres Kunststudiums in Wien. Jetzt ist dem Duo eine Ausstellung in Frankfurt gewidmet und unsere Kunstkritikerin Anja Reinhardt hat sie besucht.
Noch nie gab es so viele Bilder wie heute. Auf dem Smartphone, der Festplatte, auf Social Media und so gut wie jeder Internetseite, die wir besuchen. Dazu der öffentliche Raum, der als Werbefläche dient. Erstaunlicherweise sehen sich aber viele dieser Bilder zum Verwechseln ähnlich. Das gilt vor allem für Social Media, wo sich Menschen meist so inszenieren wie Millionen andere auch. Muntean Rosenblum greifen diese Bildsprache auf.
Die beiden nehmen Models aus Lifestyle-Magazinen beispielsweise, die wurden selbst auch schon Photoshop unterzogen. Also es geht so eine Glättung einher, weil sie eigentlich mit ihren Werken auch etwas Universalgültiges zeigen wollen, aber auch, dass diese Personen eigentlich gar keine eigene Identität mehr haben. Also es ist auch durchaus ein kritisches Element natürlich dabei.
Svenja Grosser, die Leiterin der Sammlung Gegenwartskunst im Städel, hat diese Ausstellung kuratiert. Zu sehen sind fast ausschließlich sehr großformatige Gemälde, die mit Öl und Pastellkreide auf Leinwand gemalt und die ungerahmt direkt an der Wand befestigt sind. Junge Menschen stehen in Unterführungen, sitzen im Wartebereich eines Flughafens oder in Einkaufszentren. Nicht Orte, wie Muntean Rosenblum und die Kuratorin sie nennen.
Wir kennen diese Orte alle und nutzen sie auch alle. Es ist der Flughafen, Hotels, Bahnhöfe, alles Orte, die eigentlich nur dafür da sind, dass wir als Menschen dort eine spezielle Funktion geboten bekommen oder selbst ausüben. Wir werden zum Beispiel dann nicht mehr als Individuum gesehen, sondern als Hotelgast, als Passagier, als Kunde. Also es findet auch bei uns immer eine gewisse Transformation statt.
Alles wird zur glatten Oberfläche. Und trotzdem strahlen diese Bilder, einige in Schwarz-Weiß, andere farbig, etwas zutiefst Beunruhigendes aus. Denn irgendetwas stimmt nicht, wenn eine junge Frau sich auf einer Rolltreppe merkwürdig verrenkt, um etwas zu sehen, das dem Betrachter verborgen bleibt. Fast zombiehaft verdreht sie sich, was umso dramatischer wirkt, da die anderen Figuren aus dem Bild herausschauen. Unter der Szenerie ein Text, dessen Urheber nicht genannt wird und der auch nichts erklären soll. Auch hier ergibt sich eine Schere, die der glatten und widerspruchslosen Oberfläche entgegensteht.
Die beiden beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Pathos und auch Melancholie. Das ist eigentlich ein treibendes Element in allen Werken und es geht hier auch immer um so eine gewisse Allgemeingültigkeit. Pathos und Melancholie sind Themen, die die Kunstgeschichte schon seit der Antike beschäftigen und das reizt die beiden auch daran. Sie möchten gucken, was kann man aus diesen Formeln Allgemeingültiges machen und das sogar in die Jetztzeit, in die Gegenwartskunst übertragen.
Muntean Rosenblum setzen der Langeweile des Instagram-Bildrepertoires das Pathos der Kunstgeschichte entgegen. Auf einem knapp 3x4 Meter großen Schwarz-Weiß-Gemälde ist vor dem Hintergrund eines schmutzigen Industriegebiets eine Gruppe junger Menschen zu sehen, die als Dreieck wie bei einer Kreuzabnahme inszeniert ist. Drei Schwäne verweisen außerdem auf den Ledermythos. Eine andere Arbeit zitiert Michelangelos muskulöse Männerfiguren.
Wir haben hier sehr häufig Männer mit nackten Oberkörpern. Man sieht die Muskulatur und man denkt direkt an antike Vorbilder, wo natürlich auch das Herausheben der Muskeln einerseits zeigen sollte, wie stark, wie kräftig diese Männer sind, aber auch natürlich, was der Künstler kann. Und das machen die so ein bisschen auf eine, ich will nicht sagen schelmische Art und Weise, das trifft es nicht ganz, aber sie rezipieren es, sie überspitzen es auch teilweise. Also es springt einem wirklich geradezu ins Gesicht.
Muntean Rosenblum, die seit mehr als 30 Jahren zusammenarbeiten, haben eine sehr eigenständige künstlerische Sprache entwickelt. Für ihre Arbeit haben sie ein großes Bildarchiv angelegt.
Die beiden sammeln aus ganz unterschiedlichen Quellen, aus Modemagazinen, aus dem Internet, aber auch aus eigens inszenierten Fotoshootings, samplen es dann, das machen sie auch alles gemeinsam. Also es ist nicht so, dass eine Person die eine Stärke hat und zum Beispiel am Computer arbeitet und die andere malt nur. Also jeder Arbeitsschritt wird immer von beiden gleichermaßen betreut.
Ihre Bilder sind eine hochinteressante Verdichtung der Alltagsikonografie. Die ungeheure Leere der digitalen Welt wird ohne pädagogischen Fingerzeig und zugleich auf beunruhigende Weise sichtbar.
Eine Ausstellung des Künstlerduos Muntean Rosenblum zu sehen im Frankfurter Städelmuseum, Anja Reinhardt berichtete. Um in der DDR auch Kritik veröffentlichen zu können, da mussten sich die Künstlerinnen und Literaten etwas einfallen lassen. Manche haben zum Beispiel ganz bewusst sogenannte weiße Elefanten in ihre Bücher geschrieben, also Sätze, von denen klar war, dass sie der Zensur sofort ins Auge fallen, ein Trick, um von unauffälligeren Passagen abzulenken. Manche, die nutzten auch sogenannte Künstlerbücher als Medium, Bücher, die als Kunstwerke konzipiert sind, in Kleinstauflagen und in Eigenregie hergestellt, vorbei an Zensur- und Druckbeschränkungen. Nach dem Fall der Mauer war das Interesse an diesen Büchern in Westdeutschland eher gering. In den USA dagegen gab es viele interessierte Abnehmer, gerade in Los Angeles. Am renommierten Getty Research Institute und auch am damals gerade entstehenden Wendemuseum. Zwei Institutionen, die jetzt eine Ausstellung dieser Künstlerbücher zeigen. Und Kerstin Zilm hat sie sich angeschaut.
Manchmal ist Kunst abwesend, steht in weißer Handschrift auf schwarzem Grund. Darunter die Unterschrift von Bärbel Bohley, Malerin, Bürgerrechtlerin und Mitbegründerin des Neuen Forums in der DDR. An der Wand gegenüber sind Holzdrucke mit Wäscheklammern an einer Wäscheleine aufgehängt, so wie sie es in den 1980ern in Leipzig waren, geritzt aus dem Boden einer Galerie von Mitgliedern der Performancegruppe Autoperforationsartisten. Dazwischen sind Bücher ausgelegt, unter anderem mit Gedichten von Thomas Günther, Fotografien von Klaus Bach und Siebdrucken von Sabine Jahn. Thomas Günther hatte nicht nur geschrieben, sondern auch Künstlerbücher gesammelt. Nach dem Fall der Mauer suchte er nach interessierten Kunstinstitutionen und wurde auf das gerade entstehende Wendemuseum in Los Angeles aufmerksam. In E-Mails beschrieb er seine Sammlung, erklärt der Kurator des Museums für Kunst und Kultur des Kalten Krieges, Jos Siegel.
At a certain point he came very regularly and I think he really liked the concept.
Er kam bald regelmäßig vorbei. Ihm gefiel unser Konzept sehr. Er fand es etwas verrückt, dass ein Museum so weit weg Kunst aus einer vergangenen Zeit sammelt, die in Deutschland niemand haben wollte. Er hat gesagt, dass er uns die besten Teile seiner Sammlung zuerst anbot und für einen sehr guten Preis. Günther bot Teile seiner Sammlung auch dem Getty Research Institute, kurz GRI, an, das ebenfalls Künstlerbücher aus der DDR archiviert. Lange Zeit allerdings mit einem eher unübersichtlichen System, in dem Zusammenhänge über subversiv arbeitende Künstlerinnen und Künstler schwer nachzuvollziehen waren. Mehr als 100 Künstlerbücher bekam das Getty zum Beispiel von DDR-Sammler Jens Henkel, von denen manche nun auch in der Ausstellung zu sehen sind. Sie waren nur in kleiner Auflage erschienen, in Wohnzimmern, Untergrundgalerien und heimlichen Treffen verbreitet worden. Dank eines jüngst begonnenen GRI-Forschungsprojekts über ostdeutsche Kunst in den 1980ern ist diese Sammlung nun besser organisiert und maßgeblich erweitert. Isotta Porgi leitet das Projekt am Getty und initiierte die Ausstellung im Wendemuseum. Sie ist deren Co-Kuratorin.
So I've been looking out for more female artists because there were not so many.
Ich habe zum Beispiel nach Büchern von Frauen Ausschau gehalten. Davon waren nicht viele in Henkels Sammlung und Büchern von Künstlerinnen und Künstlern, die von den Kunstszenen in Großstädten abgeschnitten waren.
Who lived in different cities might have been completely cut off from the art scene.
Aus aller Welt kommen inzwischen Forscherinnen und Forscher, um die Sammlungen des Wendemuseums und des Getty-Forschungsinstitutes in Los Angeles zu studieren. Auch aus Deutschland. Konstanze Fritsch arbeitete unter anderem für die staatliche Kunstsammlung in Dresden, die Bauhaus-Universität in Weimar und die Hochschule für bildende Künste in Dresden. Dank eines Fulbright-Stipendiums in Kalifornien fand sie nicht nur Werke, die sie bisher nicht gesehen hatte, sondern auch einen neuen Zugang zur Untergrundkunst der DDR.
Der Kontext verändert absolut den Blick auf diese Dinge. Schon allein dadurch, dass man raus aus dem deutsch-deutschen Kontext ist. Also ich bin nicht mehr in diesem deutsch-deutschen Bilderstreit gefangen. Es spielt hier auch nicht so eine große Rolle, dass ich Ostdeutsche bin. Ich werde nicht so sehr nach meinem Background gefragt, ob ich legitimiert bin, diese Sachen überhaupt anzuschauen. Das eröffnet ganz neue Perspektiven.
Die Perspektive aus der Entfernung mit weniger geschichtlichem und kulturellem Ballast bedeutet natürlich auch, dass manche Feinheiten verloren gehen, beziehungsweise nur sehr aufmerksamen Besucherinnen und Besuchern auffallen. Die Rolle von Stasi-Informanten in der Untergrundszene wird nicht erwähnt. Anspielungen auf Heinrich Heine und Cassandra werden in Los Angeles gar nicht oder anders verstanden als in Deutschland. Wortspiele, die in den Künstlerbüchern eine große Rolle spielten, müssen erklärt werden. Zum Beispiel, dass Dichter Uwe Warnke eine Tüte Buchstabensuppe zum Symbol für den Verlust von Worten machte.
DDR-Künstlerbücher zu sehen in einer Ausstellung in Los Angeles, das war ein Beitrag von Kerstin Zill. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hubert, die beginnen mit der Sängerin Anna Netrebko.
Sie singt die chinesische Prinzessin Turandot in der gleichnamigen Oper von Giacomo Puccini vokal eindrucksvoll, mit ihrer großen kontrollierten Intensität, die auch in den kraftvollen Passagen hervorragend fokussiert klingt, schreibt die FAZ über den gestrigen Auftritt der russisch-österreichischen Sängerin im Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Draußen gab es gegen die Starsopranistin Proteste, wie im Vorjahr. Es haben sich nach Polizeiangaben etwa 400 Demonstranten für rund 5 Stunden versammelt. Dabei sei alles friedlich geblieben, ohne Zwischenfälle. Anna Netrebko steht schon seit längerem wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Erst diese Woche war im schweizerischen Luzern ein für Juni geplantes Netrebko-Konzert auf Druck der Kantonsregierung abgesagt worden, aus Sorge vor Ausschreitungen und Protesten. In Wiesbaden gibt es am 8. Mai wieder eine Netrebko-Turandot. Diese Ausführung ist wie die gestrige komplett ausverkauft. Heute ist Titanic-Schauspieler Bernard Hill gestorben. Das meldet die BBC. Der Brite wurde 79 Jahre alt. Hill war im Oscar-prämierten Filmklassiker Titanic von 1997 der Kapitän. Außerdem spielte er in vielen Serien mit und in Der Herr der Ringe-Verfilmung. Da verkörperte Bernard Hill König Theoden. Vor einem Monat wurde das entsprechende Gesetz beschlossen. Jetzt hat es auch schon die israelische Regierung angewandt. Die Entscheidung fiel einstimmig, den katarischen Fernsehsender Al Jazeera in Israel abzuschalten. Ministerpräsident Netanyahu nannte Al Jazeera in dem Zusammenhang einen Hetzsender. Die israelische Regierung liegt mit ihm schon lange im Clinch. Israels Kommunikationsminister Shlomo Karhi meldete auch schon Vollzug. Er habe dafür gesorgt, dass Al Jazeera nicht mehr von Israel aus operieren kann. Heißt, Al Jazeera wurde auf seine Anordnung hin von Kabel- und Satellitenanbietern entfernt und auch seine Internetseite gesperrt.
Vielen Dank, Henning Hubert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Besuch von Außenministerin Baerbock im Inselstaat Fidschi. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.